Liebe Gemeinde, ich begrüße Sie herzlich zur Online-Andacht am 21. Februar. Es ist Sonntag in Vokavit. Wir feiern diese Andacht im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Dies ist unser erster Sonntag in der diesjährigen Passionszeit. Gefühlt sind wir schon lange in einer Passionszeit. Diese Lockdowns sind schwer auszuhalten, vor allem wenn die Tage kurz sind. Man allein am Küchentisch sitzt, sich die Kinder darum streiten, wer als nächstes an den Computer darf, oder wenn man um einen lieben Menschen trauert, ohne eine tröstende Umarmung. Viele verlieren aufgrund der Kurzarbeit gerade den Boden unter den Füßen und hoffen auf ein baldiges Ende der Schließungen. Gelassenheit und Sorgen scheinen fließend ineinander überzugehen. Und so hat die Passionszeit begonnen und wir werden von Gott gerufen. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören, heißt es im Psalm 91, der dem heutigen Sonntag den Namen Invokavit gegeben hat. Er hat gerufen. Ich bin bei ihm in der Not, heißt es im Psalm. Lasst uns beten. Dreieiniger, gütiger Gott, auch wenn wir das Gute wollen, wird es manchmal böse. Wir haben uns nicht immer im Griff. Wir reden uns heraus und manchmal um Kopf und Kragen. Du, Gott, kennst uns. Bei dir müssen wir uns nicht herausreden. Wir bitten dich um dein Erbarmen, jetzt und alle Zeit. Amen.
Endlich war es soweit. Das Passamahl konnte beginnen. Auf dem Tisch stand eine Schale mit Brot. Das Lammfleisch roch herrlich. Dies war der Augenblick für den Segen des Hausherrn. Er erhob den Kelch, so wie es Brauch war. Jesus segnete ihn und reichte den Kelch seinen Jüngern. Tief traurig blickte er einen nach den anderen an. Und er sprach zu seinen Jüngern: Wahrhaftig, ich sage es euch voraus, einer unter euch wird mich verraten. Entsetzt fuhren die Jünger hoch. Jesus, dich verraten? Angst kroch in ihnen hoch. Sie schauten sich verwundert an. Sie schwiegen. Auch Petrus war sprachlos. Herr, sag, von wem sprichst du? Sagte einer der Jünger. Da nahm Jesus das Brot, brach ein Stück ab und sprach: Es wird der sein, dem ich dieses Stück Brot reiche. Er tauchte das Brot in den Wein und gab es Judas. Judas, ein Verräter? Konnte sich Jesus ganz sicher sein? Jesus wandte sich an Judas und sagte: Was du tust, tue bald. Judas erschrak, stand auf, warf seinen Mantel um und lief ohne ein Wort hinaus in die Nacht. Und so steht es geschrieben im Evangelium des Johannes im 13. Kapitel. Jesus wurde erregt im Geist und bezeugte und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Da sahen sich die Jünger untereinander an, und ihnen wurde bange, von wem er wohl redete. Es war aber einer unter seinen Jüngern, der zu Tische lag an der Brust Jesu, den hatte Jesus lieb. Dem winkte Simon Petrus, dass er fragen sollte, wer es wäre, von dem er redete. Da lehnte der sich an die Brust Jesu und fragte ihn: Herr, wer ist's? Jesus antwortete: Der ist's, dem ich den Bissen eintauche und gebe. Und er nahm den Bissen, tauchte ihn ein und gab ihn Judas, dem Sohn des Simon Iskariot. Und nach dem Bissen fuhr der Satan in ihn. Da sprach Jesus zu ihm: Was du tust, das tue bald. Niemand am Tisch aber wusste, wozu er ihm das sagte. Denn einige meinten, weil Judas den Beutel hatte, spräche Jesus zu ihm: Kaufe, was wir zum Fest nötig haben, oder dass er den Armen etwas geben sollte. Als er nun den Bissen genommen hatte, ging er alsbald hinaus. Und es war Nacht.
Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Verräter. Die Welt liebt den Verrat, aber nicht den Verräter. Auch du, mein Sohn. Mit diesen Worten verbirgt Julius Cäsar sein Gesicht in seinem Mantel. Kurz vor seinem Tod erkennt er Brutus, den er wie einen Sohn behandelt hat. Auch er gehört zu den Verschwörern. Durch diesen Verrat stirbt der Tyrann Cäsar, verwundet an Leib und Seele. Robert Hansen, FBI-Agent und Computerexperte. Für Geld lieferte er geheime Informationen an die Sowjetunion. Der Fall war eine Blamage für das FBI. Hansen sitzt seit seiner Verhaftung 1994 in Einzelhaft. Eine Begnadigung hat das Gericht ausgeschlossen. Günter Guillaume. Er kam dem deutschen Bundeskanzler Willy Brandt ganz nahe. Er erschlich sich sein Vertrauen und gab geheime Informationen an den Osten weiter. Willy Brandt legte nach diesem Verrat sein Amt nieder und fühlte sich gebrochen. Edward Snowden. Er gerät als sogenannter Whistleblower in die Schlagzeilen und berichtet der Öffentlichkeit, dass der US-Geheimdienst im großen Stil Überwachungsdaten speichert. Sein Verrat wird von vielen gefeiert. Der Verräter wird zum Gejagten. Eine Fluchtodyssee beginnt. Sophie Scholl. Sie hat Mut zur eigenen Meinung und zeigt Zivilcourage in Deutschlands dunkelster Zeit. Mit ihrem Bruder und anderen Weggefährten wird sie wegen Hochverrat verurteilt und hingerichtet. Der Hausmeister, der sie an die Nazis verriet, nimmt sich später das Leben. In jener Zeit verraten Nachbarn ihre Nachbarn, weil sie Juden sind. Sie werden gejagt, gefangen und getötet. Die Verräter blieben bis auf wenige Ausnahmen unerkannt und konnten sich später an ihren Verrat nicht erinnern. Donald Trump. Mit seiner Rede befeuert er den Mob, das Regierungsgebäude in Washington zu stürmen. Ob er damit die Demokratie verraten hat, das ist eine juristische Frage geworden. Verrat kann uns alle treffen. Männer und Frauen fühlen sich von untreuen Partnern verraten. Eltern fühlen sich von ihren Kindern verraten, wenn sie in ein Pflegeheim gebracht werden. Geschwister verraten Geheimnisse, Freunde verraten Intimes im Internet. Ein Vertrauensbruch verlässt immer Wunden. Ob wir in diesem Geschehen gerade Opfer oder Täter sind, hängt von vielen Faktoren ab. Gut oder böse, Enttäuschung oder Befreiungsschlag. Die Beispiele haben gezeigt, weder Verrat noch Verräter lassen sich pauschal bewerten. Judas Iskariot. Er befindet sich in einer bunten Gesellschaft sogenannter Verräter. Der Fingerzeig auf Judas ist nicht automatisch der Fingerzeig auf das Böse, sondern allerhöchstens der Fingerzeig auf eine sehr alte Wunde. Jesus. Er gilt als das berühmteste Opfer eines Verrates. Für 30 Silbermünzen habe der Jude Judas Iskariot den Rabbiner Jesus an seine Peiniger verraten. Damit kann sich erfüllen, was der Prophet Jesaja über den Messias vorausgesagt hat. Teil 2: Judas, mein Bruder. Im Frühjahr 2019 stand ich nach einer Elberadtour in der Wittenberger Stadtkirche. Ich schaute auf das Altarbild von Lukas Cranach. Es zeigt die Tischgemeinschaft beim letzten Abendmahl. »Da ist er, der Jude«, sagte der Herr neben mir und gab mir einen vertraulichen Klaps auf den Arm. Erstaunt fragte ich zurück, »Welchen Juden meinen Sie? Jesus, Petrus, Johannes, Sie alle sind Juden.« Entrüstung konnte ich in seinem Gesicht lesen. »Das sieht man doch, dass es keine Juden sind. Der im gelben Gewand ist es, der Judas.« »Danke«, sagte ich. »Sie haben mir gerade die Augen geöffnet.« Nur der, den wir als Verräter bezeichnen, wird als Jude sichtbar. Ich hatte den Antisemitismus in diesem Bild noch nie vorher bemerkt. Für mich war es immer ein wunderbares Bild. Jesus reicht versöhnlich dem das Brot, der ihn enttäuschen wird. Für mich war das wie ein Trost, denn auch ich trage einen Geldbeutel allzu oft im Herzen oder ich kümmere mich nicht um das Leid, das ich mit meiner Lebensweise anderen Menschen oder Tieren zufüge. Ich kümmere mich nicht um den Kummer, den ich anderen bereite. Jesus bleibt in dieser Runde barmherzig mit jedermann. Ich fühle das beim Abendmahl. Wir erhalten das versöhnende Brot ganz gleich, wer oder was wir sind, wie aus seiner Hand. So hatte ich das immer gesehen. Und nun erkenne ich, dass nur der vermeintlich böse Verräter das Label Jude trägt. Die Franzen an seinem Klingelbeutel erinnern an die Fäden am jüdischen Gebetsschal. Im gelben Gewand sticht Judas aus der Runde hervor. Gelb, das ist die Farbe des Neids und des Leids, das unsere Nation dem jüdischen Volk zugefügt hat. Lukas Cranach knüpft mit seiner Darstellung daran an, dass Juden eine bestimmte Kleidung vorgeschrieben war, um sie in der Öffentlichkeit zu unterscheiden. Dieser Antisemitismus entstand in unseren Kirchen genau zu jener Zeit, in der in Köln das Judentum erblühte. Hallöchen, Schalömchen, Pröstchen, auf gute Nachbarschaft mit den Kölner Juden soll in diesem Jahr das Kölsch getrunken werden. Vorausgesetzt, die Bierkneipen sind wieder geöffnet. So So steht es jedenfalls in Köln auf den Straßenbahnen und auf den Plakaten zum Gedenktag an die blühende jüdische Kultur. Nichts ist gegen eine gut gemeinte Kampagne einzuwenden. Aber wir sollten auch daran denken, dass gute Nachbarschaft die jüdische Bevölkerung in Deutschland nicht vor Verrat und vor Verfolgung geschützt hat. Das Böse, es ist immer auch im Guten. Und das Gute ist im Bösen, wie auch bei Judas. Judas ist so wenig beliebt, dass es schwerfällt, das Gute in dieser Figur zu sehen. Für Geld tut er anscheinend alles. Das ist erst einmal nichts Besonderes, wenn wir das mit unseren heutigen Maßstäben betrachten. Aber Judas ist auch der, der voller Erwartung war und wie die anderen Jünger Hoffnungen auf Jesus setzte. Für die Jünger war Jesus der, der alles verändern kann. Judas ist derjenige, der Jesus vor Selbstüberschätzung warnt. Er hielt nichts von überhöhten Fantasien, die dazu führten, dass die Jünger ihre Arbeitsplätze und Familien verließen. In dem Musical Jesus Christ Superstar befürchtet Judas, dass Jesus und alle, die ihm folgten, die Erwartungen nicht erfüllen können. Mit allem, was wir über die Dynamik von politischen Bewegungen wissen, können wir das natürlich verstehen. Judas nimmt sich das Leben, nachdem er erkennt, wozu sein Verrat führte. Das erwähnt der Evangelist Johannes allerdings nicht, aber es ist ein wichtiges Detail. Denn der Selbstmord lässt den Schluss zu, dass Judas seinen Verrat aus Liebe zu seinem Rabbi begangen haben könnte. Wollte Judas nur ein Ende mit Schrecken? Und macht die Scham aus dem Held der Finsternis am Ende ein Opfer? Mitnichten. Viele Theologen sehen in dem weiteren Verlauf des Leidensweges bis hin zu Ostern keinen Anlass für mildernde Umstände. Judas verrät, damit macht er sich schuldig. Dennoch, das Geschehen läuft quasi nach einem göttlichen Plan ab. Zu diesem Plan gehört auch, dass Gott seinen Sohn an die Menschen ausliefert. Gott überlässt Jesus dem Guten und Bösen dieser Welt. Und Judas will die politische Verantwortung nicht tragen. Dann läuft alles aus dem Ruder. Gerade noch hatte das Volk Jesus in Jerusalem bejubelt und schon wendet es sich ab. Judas liefert aus und Jesus befeuert das aber alles noch. Was du tust, das tue bald. Dieser Satz passt nicht zu der Verschmelzung von Judas mit seiner Rolle als Verräter. Es klingt eher so, als könnte Jesus sein Ende kaum erwarten, denn Jesus weiß ja, dass sich die Schrift erfüllen wird. Mit dieser Sichtweise wird aus dem teuflischen Judas ein ganz normaler Mensch mit echten Schwächen und der Dämon Judas, der hätte endlich ausgedient. Das wäre doch ein einfaches und gutes Shalom wert. Teil 3. Zwischen Licht und Dunkelheit liegt Gut und Böse. Judas verschwindet in der Nacht, aber schon vorher hat dieses letzte Mal etwas Dunkles, etwas Unheilvolles. Jesu Ankündigungen legen sich wie ein Schatten auf die Szene. Der das Licht der Welt ist, kann seine Jünger kaum zum Strahlen bringen. Erschrocken fragen sie ihn, »Herr, bin ich's?« Denn sie wissen alle, dass sie auf verschiedene Weise Jesus verraten könnten. Und trotz dieser düsteren Stimmung bleibt Jesus allen liebevoll zugewandt. Er weiß, dass es in jeder Gruppe beides gibt, Treue und Verrat, das Gute und das Böse. In der engsten Gemeinschaft gibt es nicht nur Liebe, sondern eben auch Neid. Jesus kennt die menschlichen Schwächen und seine Antwort auf diese Situation ist großzügig. Er reicht allen das Brot, nachdem er es in die Schüssel getaucht hat. Dass Judas schließlich geht, bleibt seine eigene einsame Entscheidung. Jesus bleibt barmherzig, auch gegenüber denen, die sein Vertrauen enttäuschen. Diese Barmherzigkeit war für die deutschen Christen in der Nazizeit allerdings kein Vorbild. Mit dem Verrat des Luthers rechtfertigen sie ihren grausamen, perfiden Hass auf die Juden. Einige Christen gingen zwar in den aktiven Widerstand, aber viele Christen verrieten, teils wissentlich, teils unwissentlich, mit ihrer antisemitischen Haltung ihre eigene Religion. Gut oder böse oder immer beides? Es fällt mir schwer einzugestehen, dass Gut und Böse auch auf mich selbst zutreffen könnte. Meine Bilanz ist ernüchternd. Ich habe in meinem Leben gelogen, gestritten, gekämpft. Ich wende mich ab. Ich kann treu sein. Ich bin sanft, liebevoll und zuweilen aggressiv. Ich bin mitfühlend und grenze mich ab. Die Botschaft ist, nobody is perfect. Gute und böse Anteile, alles normal. Wer mag, kann die vor uns liegenden Passionswochen dazu nutzen, die unterschiedlichen charakterlichen Seiten in sich selbst nachzuspüren. Das Gute ist, dass wir uns bei dieser Art von Entdeckungsreise darauf verlassen können, dass Gott uns liebevoll anschaut. Er hält uns in seinen Händen, ganz gleich, was wir in uns tragen. Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten ein großes Volk. Das sagte Josef seinen Brüdern, die ihn in eine Grube geworfen hatten. Gott kann falsches Tun der Menschen am Ende zum Guten führen. Möge dieser Gedanke uns tröstend in der Passionszeit begleiten. Amen. Lasst uns beten. Gott, ich erwarte, dass ich nur einmal durch die Welt gehe. Deshalb will ich alles Gute, das ich tun kann, jetzt tun. Und jede Freundlichkeit, die ich einem Menschen erweisen kann, möchte ich jetzt tun. Ich will es nicht verschieben. Ich will nichts übersehen. Denn ich werde den gleichen Weg nicht zurückgehen. Steh mir bei auf meinem Weg. Amen. Gott segne und behüte Sie. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag. Ihre Nicole Knaack.